Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon begrüßt euch heute Caro und ich bin verantwortlich für die Sendung in der nächsten halben Stunde am heutigen Donnerstag, den 15. August. Wie immer hören wir vor den Beiträgen zuerst die Focus Europa Nachrichten und danach widmen wir uns in den Beiträgen zuerst der Drogenpolitik und zwar macht es Sönke in einem Beitrag mit dem Titel Cannabis-Legalisierung in Uruguay, einmaliges Gesetzvorhaben auf dem südamerikanischen Kontinent. Und der Beitrag im Anschluss daran beschäftigt sich mit einem Zeltlager unter freiem Himmel für Migrantinnen in Moskau. Und da haben wir mit Tanja Lokschina von Human Rights Watch in Moskau gesprochen. Dazu passend, also zum zweiten Beitrag, hören wir russische Musik und zwar GEMA-freie von Bukotak. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß in der nächsten halben Stunde mit dem Focus Europa Magazin.
Kilometrar is born at an argaibis.
Bukotak band from small village between Tuva and Altai, which name is parental advisory explicit. Bukotak means bull mountain. I'm a bull.
And I'm a mountain.
Once we stopped to bear the world a grudge because our mountains are such a mountain.
Yeah.
We took the harp juice, guitar, and decided to develop our folklore as we see it. Now listen.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Kinderraub in der Franco-Diktatur nun vor dem Europäischen Gerichtshof. Micaela Alcantara will herausfinden, ob ihr Bruder wirklich nach der Geburt gestorben ist. Sie vermutet, dass er als Säugling von ihrer Mutter getrennt wurde und an ein kinderloses Ehepaar verkauft wurde. Ein Schicksal, das laut Medienberichten 300.000 Menschen in Spanien teilen. Die Ursprünge dieses Kinderhandels gehen in die Franco-Diktatur zurück und waren zunächst politisch motiviert. Regimegegnern wurden die Kinder wegen deren schädlichen Ideen geraubt, schrieb die frankistische Kinderschutzbehörde. Laut Dokumenten dieser Behörden sollen alleine im Jahr 1954 schon 54.000 Kinder geraubt worden sein. Innerhalb von Spanien haben die Betroffenen kaum eine Chance auf juristische Aufklärung. Die Justiz weist die Verfahren mit dem Hinweis auf die Verjährung ab. Auch politisch ist von der konservativen Nachfolgepartei der Franco-Diktatur PP keine Aufklärung zu erwarten. Relativ ruhige Nacht in Ägypten. In den vergangenen Tagen starben hunderte Unterstützer des abgesetzten Präsidenten Mursi bei der Räumung mehrerer Protestlager. Das Gesundheitsministerium spricht von 343 Toten, Sprecher der Muslimbruderschaft behaupten, die Anzahl der Toten sei 10-mal so hoch. Die Regierung hat nun angekündigt, den Zugverkehr von und nach Kairo einzustellen sowie die Straßen zu kontrollieren. Dadurch wollen sie angeblich islamische Kämpfer davon abhalten, in die Stadt zu strömen. Außerdem wurde ein einmonatiger Ausnahmezustand verhängt, der eine nächtliche Ausgangssperre beinhaltet. Mehrere Führer der Muslimbruderschaft wurden verhaftet. Die EU-Außenbeauftragte Karen Ashton verurteilte die Gewalt gegen Protestierende und gegen Kirchen und ruft alle Beteiligten zur Verhandlung auf. Sie kritisierte den Rücktritt von Vizepräsident El-Baradei am gestrigen Mittwoch. Nibel bestätigt erneut, Wirtschaftsinteressen stehen vor Menschenrechten. In einem Brief ruft der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Dirk Niebel die Menschenrechtsorganisation FIRN dazu auf, sich nicht weiter für die Belange von ugandischen Familien einzusetzen, die durch eine Kaffeeplantage der Neumann-Gruppe vertrieben worden waren. Mehrere tausend Personen wurden vor 12 Jahren von ihrem Land vertrieben, als die Neumann-Kaffeegruppe mit dem Bau ihrer Modellfarm für nachhaltigen Kaffeebau begann. Wie der High Court of Uganda in einem Urteil vom 28. März 2013 feststellte, verstieß die Vertreibung der Kleinbauern gegen geltendes Recht. Außerdem seien die Manager der Plantage über die Vertreibung informiert gewesen. Die deutschen Investoren müssten eine Entschädigung von knapp 11 Millionen Euro an die Opfer bezahlen. Gegen dieses Urteil hat die Neumann-Gruppe nun Berufung eingelegt. FIRN Deutschland bezeichnet die Intervention Niebels in diesem Konflikt als ein in der Geschichte der deutschen Menschenrechtsarbeit unerhörter Vorgang. EU-Koordinator für Gipfelproteste und Sportereignisse geplant. Nach mehr als einem Jahrzehnt Forschungsarbeit bei internationalen Großevents wie Fußball-Europameisterschaften der Männer oder Gipfelprotesten wie dem NATO-Geburtstag 2009 in Straßburg, Baden-Baden, hat die EU ein neues Programm mit dem Namen The House gegründet. Diskutiert werden innerhalb dieses Programms Ein- und Ausreisesperren für reisende Gewalttäter. Damit wollen sie eine bereits 2009 angewandte Praxis legalisieren. Im Vorfeld des NATO-Gipfels am Oberrhein wurden damals zahlreiche Aktivistinnen an der Ausreise nach Frankreich gehindert. Außerdem will die EU die Erkenntnisse aus ihrer europaweit koordinierten Polizeiarbeit auch an Drittstaaten bei Großevents zur Verfügung stellen. Wenn ihr euch also um Eintrittskarten und Flugtickets zur Fußball-WM der Männer im kommenden Jahr in Brasilien bemühen wollt, fragt vielleicht erst einmal bei der Polizei nach, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Deutsche Bahn reagiert auf Kartellverfahren der EU-Kommission. Nachdem Beamten der Europäischen Union im Juni 2012 unangemeldet Räume der Deutschen Bahn AG durchsuchten, wurde offiziell ein Kartellverfahren wegen marktbeherrschender Stellung im Stromversorgungsmarkt für Züge eingeleitet. Die Bahntochter DB Energie betreibt das einzige Stromnetz, das die für den Zugbetrieb notwendige Frequenz von 16,7 Hertz führt und hat somit eine Monopolstellung inne. Im Juni 2013 informierte die EU-Kommission, dass die Deutsche Bahn möglicherweise gegen Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstoßen haben könnte. Daraufhin hat die Bahn 4 Verpflichtungen angeboten, um die Bedenken der Kommission auszuräumen. Betroffene Marktteilnehmer können innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der Verpflichtsangebote dazu Stellung nehmen.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
В этом доме я чужой, в этом доме нету плечу головы. Всю водою залило волосами, стены поросли. Выйду в чисто поле поклоню. Солнцу ясному да повернусь, а со всех сторон лица черные. Да им нечего сказать. А в субботу я любовь потерял. Только дерево камень бьют. Сколько танцевал, лишь мозоль натер, да голова болит. Что за черный ворон надо мной? Может быть, поймаю и убью. Всю песнь мою куда можешь. Да только уши береги, по лесу телега сама собой идет, да дураков везет. А кто встанет у нее на пути, то тому век говно месить.
Ой же ты, метель, да замети. Все долги, что сам не обещал, со судьбой своей я обрустался. Да только мне ее не найти.
Und wir kommen jetzt zu unserem ersten Beitrag mit dem Titel Cannabis-Legalisierung in Uruguay. Einmaliges Gesetzvorhaben auf dem südamerikanischen Kontinent von Sönke.
Die linke Regierung des Präsidenten José Mujica in Uruguay will Marihuana legalisieren. Die Abgeordnetenkammer hat bereits dafür votiert. Am vergangenen Mittwochabend stimmten 50 Abgeordnete dafür, 46 dagegen. Die Gesetzesvorlage wurde somit durchgewunken, jetzt muss nur noch der Senat zustimmen. Ich habe mich für Radio Dreigland mit dem Politikwissenschaftler und freien Journalisten Thorsten Mense darüber unterhalten, was sich denn nun in Uruguay alles ändern wird und wie das Ganze im Kontext des globalen War on Drugs einzuordnen ist. Thorsten, was wird sich denn nun tun in Uruguay durch dieses neue Gesetz?
Der Plan aber, der sozusagen da existiert oder das Gesetz, wie es gerade aussieht, ist, dass es zum einen Eigenanbau erlaubt, dann soll es einen lizenzierten Verkauf in Apotheken geben, der eben vom Staat geregelt wird, wo man sich bis zu 40 Gramm kaufen kann, wenn man volljährig ist. Und dann sollen eben auch diese gemeinnützigen, unkommerziellen Cannabis-Clubs erlaubt werden, wie sie gerade ja auch in Spanien überall aus dem Boden schießen. Gleichzeitig wird aber betont, dass eben der illegale Handel, Schmuggel, Anbau und so weiter und so fort weiterhin mit drastischen Strafen belegt wird.
Es räumt dem Staat das Recht ein auf Kontrolle und Regulierung von Import, Export, Anbau, Ernte, Produktion, Erwerb, Lagerung und kommerziellem Vertrieb von Cannabis und seinen Nebenprodukten. Der Kursschwenk soll die Risiken und Folgenschäden des Drogenkonsums minimieren. Zurzeit ist in dem kleinen lateinamerikanischen Land lediglich der Konsum von Marihuana, nicht aber der Verkauf erlaubt. Nach Angaben des Nationalen Drogenrates in Uruguay konsumieren 120.000 der 3,2 Millionen Uruguayaner regelmäßig Cannabis, jeder sechste davon täglich. Alljährlich werden demnach mäßig Tonnen des Rauschmittels auf den Markt gebracht, was einen Gegenwert von 30 bis 40 Millionen Dollar entspricht. Der südamerikanische Kontinent leidet stärker als jede andere Weltregion unter Drogengewalt. Auf 100.000 Einwohner kommen pro Jahr 16 Morde, die zweithöchste Rate nach Afrika. Hauptursache ist der Verteilungskampf um das Milliardengeschäft mit Kokain, Marihuana und anderen Betäubungsmitteln. Angesichts dieser Fakten stellt sich nun die Frage:
Aber ist Uruguay da jetzt wirklich so ein Einzelfall derzeit in Südamerika oder gibt es da aktive Bestrebungen, jetzt sage ich mal von Mexiko, Kolumbien, Bolivien, eben ähnlich progressive Politiken demnächst zu fahren?
Also meine Interpretation ist, die trauen sich nicht wirklich. Also es ist zum Beispiel ganz aktuell, ist jetzt Mexiko-Stadt, was immer noch mal so ein bisschen das, wenn man so will, das liberale Zentrum von dem Land ist, ist jetzt gerade auch ganz aktuell wieder die Debatte angefangen worden und da wird heftig über die Legalisierung von Marihuana diskutiert. Gleichzeitig wird immer dazu gesagt, dass es unmöglich ist, weil man sich gegen die internationalen Verträge stellen würde und deswegen fordert man auch keine Legalisierung, aber man fordert, dass darüber debattiert wird. Also die sind da immer so ganz vorsichtig. Ich würde eher sagen, es gibt vielerorts so kleine Schritte, also wie zum Beispiel auch Kolumbien, was eben auch Eigenbedarfsmengen mittlerweile sogar von Ecstasy und Kokain zumindest entkriminalisiert hat. Und das ist auch in anderen Staaten festzustellen, dass die eher so ganz kleine Schritte machen, die sogar im besten Fall gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregen, um zumindest nicht mehr die Leute wegsperren zu müssen, weil die Gefängnisse eh überfüllt sind und weil sie gar nicht mehr hinterherkommen, würde ich mal sagen. Aber es ist jetzt, also in dem Maße, wie Uruguay da auch sozusagen offensiv rangeht und das vertritt, das kann man in anderen Ländern eigentlich gerade nicht feststellen.
Tatsächlich hat es eine Gesetzesvorlage wie diese in Uruguay noch in keinem Staat der Erde gegeben. Die Idee, anstatt mit Repressalien und Gewalt mit Legalisierung auf den Drogenhandel einzuwirken, findet ihre Anfänge in einer Initiative der Globalen Kommission zur Drogenpolitik. Die Organisation, der unter anderem auch der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan und ehemalige Präsidenten Brasiliens, Kolumbiens und Mexikos angehören, kämpft seit Jahren für moderatere Mittel im Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität.
Fragt man den uruguayanischen Staatspräsidenten Mujica nach den Beweggründen für die ungewöhnlichen neuen Wege in der Drogenpolitik, die er beschreitet, so antwortet er: Ich habe Angst vor dem Drogenhandel, nicht vor den Drogen.
Er selber betont auch die ganze Zeit in Interviews, dass er das als ein Experiment ansieht und dass sich doch die anderen Länder freuen sollten oder die internationale Staatengemeinschaft, dass sich das mal jemand traut. Und dann kann man ja sehen, wenn es nicht funktioniert, dann ändert man das wieder. Aber so, wie es gerade aussieht, kann es halt nicht weitergehen. Das ist so seine Argumentation.
Er bezeichnet sein Land dann, glaube ich, sogar als lebendiges Labor, von dem andere Nationen sozusagen lernen könnten. Kann man, also er hat ja sofort Lob davon erhalten von Mexiko und von Bolivien. Wie ist es innerhalb dieser Länder? Kann man da sagen, das sind dann eher auch die linken Regierungen, die dafür kämpfen? Oder ist es mittlerweile schon irgendwie so ein bisschen ein Standpunkt, der rechte und linke Kräfte eint in Südamerika, dass man wirklich sich gegen eine repressive Politik des Westens stellt und sagt, wir müssen hier was ändern und wir haben die Konsequenzen hier vor der Haustür, ihr nicht?
Also ich glaube nicht, dass man da so eine Trennung zwischen Linksregierung und rechten Regierung aufmachen kann. Also einer, der gerade ganz nach vorne prescht und darüber diskutieren möchte und das immer anstößt, ist der ehemalige mexikanische Präsident Fox, der nun wahrlich nicht als ein linker Präsident angesehen werden kann, der aber halt auch erst, nachdem er seinen Posten verloren hat, diese Debatte mit anstößt. Also es ist längst auch nicht so, dass alle Staaten da sozusagen dafür sind. Man kann aber sagen, also wo sie sich einig sind, ist, dass darüber geredet werden muss. Es gab jetzt gerade erst im Juni war wieder die Jahreskonferenz der Organisation der amerikanischen Staaten, der OAS. Und da ist jetzt ein Bericht vorgestellt worden, der wurde sozusagen letztes Jahr in Auftrag gegeben über das Problem der Drogen in den lateinamerikanischen Ländern, der jetzt auch nicht sozusagen klar für eine Legalisierung oder eine Liberalisierung eintritt, aber vor allen Dingen dafür eintritt, es muss endlich drüber geredet werden. Es macht keinen Sinn mehr, sich von irgendwelchen Tabus oder Dogmen da den Mund verbieten zu lassen. Und also in diesem Bericht zum Beispiel wird eindeutig festgehalten, ich habe das gerade vorhin noch als Zitat gelesen, dass sie halt sagen, es gab in den letzten 6 Jahren sind in Mexiko 60.000 Personen gestorben durch die Auseinandersetzung im Drogenkrieg. In der gleichen Zeit wurden 560 Drogentote gezählt in Mexiko. Und allein das sollte doch ausreichender Grund sein, um endlich mal offen und ehrlich dieses Thema anzugehen. Also es nimmt weiterhin zu, diese Debatte. Wer sozusagen sich für eine Liberalisierung einsetzt und wer sich eher dagegen stellt, kann ich nicht sehen, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt mit grundsätzlich linken Regierungen. Die sind natürlich grundsätzlich liberaler und sind da eher offen dafür. Ich glaube, es sind auch viele Länder, die halt extrem davon betroffen sind. Also die zentralamerikanischen Länder sind grundsätzlich eher für die Debatte, weil sie halt in dieser Transitregion sind, wo gerade von Südamerika das Kokain in die USA geschleust wird und die Leute, die auf diesen Handelswegen leben, unglaublich darunter zu leiden haben.
Und Uruguay liegt eingezwängt zwischen den beiden Giganten Argentinien und Brasilien, wo die Drogenkriminalität riesige Ausmaße angenommen hat.
Ich glaube, was man in Bezug auf den Drogenhandel nicht vergessen darf, ohne jetzt verschwörungstheoretisch klingen zu wollen, ist einfach, dass das, wie ich auch in dem Artikel dargestellt habe, der größte Markt oder ein Riesenmarkt einfach ist, wo unglaubliche Summen hin und her geschoben werden.
Im Jahr 2011 haben mindestens 270 Millionen Menschen offiziellen Angaben zufolge mindestens einmal eine illegale Substanz konsumiert. Irgendwoher müssen diese Substanzen ja kommen. Und wie die goldene Regel der Marktwirtschaft besagt, ist überall da, wo eine Nachfrage ist, auch ein Angebot. Der Umsatz, der aus dieser globalen Nachfrage entsteht, beträgt zusammengerechnet im Jahr mehr als 500 Milliarden Dollar. Das ist mehr, als mit den legalen Drogen, Tabak, Alkohol und Kaffee zusammen umgesetzt wird.
Und genauso wie in allen anderen illegalen Märkten sind da natürlich alle möglichen Gruppen und Interessen sozusagen vertreten. Und das sind ja jetzt nicht nur die Mafia-Strukturen, sondern die hängen zusammen mit ganz normalen großen Unternehmen, mit der Ökonomie. Dann hat man irgendwelche bewaffneten Gruppen, dann hat man irgendwelche Geheimdienste. Also das sind alles offene Geheimnisse, gerade in Lateinamerika. Es gab mal eine nette Recherche von dem Magazin Bloomberg, wo die dann drauf gestoßen sind, dass zum Beispiel Flugzeuge der CIA, die diese Geheimflüge mit den vermeintlichen Terroristen über Europa gemacht haben, dass die 2 Jahre später wurden die vom Zoll festgestellt, weil die Drogentransporte von Kolumbien in die USA geflogen haben. Also da sind einfach auch klare, vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen von den verschiedensten Gruppen, die, glaube ich, keine unbedeutende Rolle spielen, was diese Diskussion angeht.
Und es ist nun nicht so, dass sich die Debatte um die Entkriminalisierung von Drogen im luftleeren Raum befindet.
In Portugal ist es mittlerweile seit 12 Jahren entkriminalisiert. Die Zahlen, die sind eindeutig, dass es irgendwie viel weniger Tote gibt, dass die jungen Leute viel weniger Drogen konsumieren, dass es also einfach einen rein positiven Effekt hatte.
Bleibt also zu hoffen, dass diese positiven Effekte anerkannt werden und dass sich Uruguay traut, dieses globale Experiment nun endlich zu wagen. Denn es ist an der Zeit einzusehen, dass der gegenwärtige Kurs des War on Drugs grandios gescheitert ist. Eine drogenfreie Welt gab es nie und wird es nie geben. Wir leben in Zeiten, in denen sich Politik öfters eingestehen sollte, dass eingeschlagene Kurse auch falsch sein könnten. Angesichts der eindeutigen Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen ist der War on Drugs gescheitert. Eine aufgeklärte demokratische Politik, die diesen Namen verdient, sollte sich eben diesem Faktum stellen und neue Wege beschreiten. Wünschen wir Uruguay alles Gute und sind gespannt, was sich dort tut.
Seit Anfang August leben am Ostrand von Moskau ungefähr 600 Arbeitsmigrantinnen ohne Papiere in einem Zeltlager unter freiem Himmel, viele davon aus Vietnam. Das Zeltlager wurde nach Polizeirazzien auf Freiluftmärkten und an illegalen Kleiderfabriken errichtet. Es wird von der Polizei kontrolliert. Wir sprachen darüber mit Tanja Lokshina, der Vizedirektorin des Büros vom Human Rights Watch in Moskau. Sie ist Trägerin des Andrei Sacharow Award for Journalism as Civic Accomplishment. In Moskau gab es massive Polizeirazzien, bei denen Tausende angeblich sogenannte illegale Migrantinnen festgenommen wurden. Was passiert denn mit den Migrantinnen, nachdem sie festgenommen wurden?
Well, that's a very abusive, massive police operation you're talking about. And migrants are being detained mostly on the basis of clear-cut ethnic profiling. When police officials stop them and put them in detention, as they obviously look non-Slavic.
Migrantinnen wurden hauptsächlich auf der Grundlage von Ethnic Profiling festgenommen, wenn sie offensichtlich nicht slawisch aussahen. Nach internationalen Menschenrechtsstandards ist Ethnic Profiling inakzeptabel. Manche von ihnen werden daraufhin nur verhaftet, weil sie die Fragen der Polizei nicht beantworten können, weil sie nicht gut genug Russisch sprechen. Und die Polizei wird auch nicht von Übersetzerinnen begleitet. Also werden die Migrantinnen erneut ihre Rechte beraubt. Wenn sie verhaftet sind, werden sie in Zellen gesteckt, die oft in schlechter Qualität und überfüllt sind. Rechtlich dürfen Menschen darin nicht länger als 48 Stunden festgehalten werden. Allerdings müssen manche Gefangene dort viel länger bleiben, zwischen 3 und 14 Tagen, soweit wir das rausfinden können. Und jetzt, weil die Zellen so überfüllt sind, hat die Polizei hastig ein provisorisches Zeltlager im Osten Moskaus errichtet. Einige der Gefangenen wurden in das Lager gebracht. Das Lager hat keinen richtigen rechtlichen Status. Denn gemäß russischem Recht dürfen inhaftierte Ausländerinnen nur in speziellen Einrichtungen festgehalten werden. Das Lager hat keine ausreichenden Hygieneeinrichtungen. Es gibt kein heißes Wasser und keinen richtigen Zugang zu Trinkwasser. Hunderte Menschen sind dort gefangen, unter polizeilicher Überwachung. Sie haben kaum Rechtsbeistand. Die Zustände sind entwürdigend.
Sie sagen, das Lager befindet sich in Moskau. Können die Menschen vor Ort es denn sehen?
Well, it's behind a very high hedge. So it's not exactly visible to the public eye.
Es ist hinter einer sehr hohen Hecke, also ist es für das öffentliche Auge nicht direkt sichtbar. Um hineinzukommen, muss man durch Polizeikontrollen. Man braucht eine Erlaubnis, um hineinzukommen. Sogar AnwältInnen, die Insassinnen vertreten, kommen manchmal nicht herein. In einem Fall haben sie von einer Anwältin eine spezielle Erlaubnis verlangt, obwohl eine Anwältin das nie braucht, um ihre Klientinnen zu sehen. Das verstößt klar gegen die internationalen Menschenrechte, dass solche Treffen behindert werden.
And that's a clear violation of international human rights law to put up obstacles for such meetings.
Is there any pressure? Gibt es Druck von Seiten der Moskauer Einwohnerinnen, damit das aufhört?
Well, part of the problem is that xenophobia is very prominent in Russia, and especially in the city of Moscow, in Russia's capital.
Ein Teil des Problems ist, dass Fremdenfeindlichkeit in Russland weit verbreitet ist, besonders in Moskau. Anstatt dieses Problem zu bekämpfen, benutzen die Behörden die Migrantinnen bewusst dazu, um den öffentlichen Ärger abzulenken und machen sie zu Feindinnen. Die Öffentlichkeit ist also nicht unglücklich darüber, was passiert.
So the general public is not unhappy about what's happening.
And have there been
gab es bisher Proteste gegen die Zeltlager?
There have been several protests, yes, among the liberal constituency in particular. Some activists actually compared that camp with concentration camps.
Es gab ein wenig Protest, besonders innerhalb der liberalen Bevölkerung. Einige Aktivistinnen verglichen die Lager mit Konzentrationslagern. Vor ein paar Tagen gab es eine kleine Demonstration vor dem Lager. Die Behörden nutzen die fremdenfeindliche Einstellung der Öffentlichkeit aus. Das sollte nicht passieren, denn dadurch wird es nur noch schlimmer. Ich muss noch dazu sagen, dass der Grund für diese Razzien in Moskau ist, dass sich die Bürgermeisterwahlen in Moskau nähern. Sie finden in ein paar Wochen statt. Deswegen ist eine negative Rhetorik gegenüber Migrantinnen sehr weit verbreitet. Sogenannte irreguläre Migration und sogenannte ethnische Kriminalität stehen auf der Agenda ganz oben. Es geht also nicht darum, Migration an sich zu regulieren, sondern nur eine politische Taktik vor der Wahl.
This is rather a political game ahead of the elections in the capital.
And what do you think?
Was glauben Sie, was noch in der Zeit bis September passieren wird?
I think that these sweeps are going to continue, but then hopefully, considering how politicized the whole exercise is.
Ich glaube, dass die Razzien weitergehen werden. Aber ich hoffe, dass sich die Situation nach den Wahlen beruhigt, weil es jetzt so ein Politikum ist. Was jetzt passiert, ist jedoch völlig regelwidrig. Russland sollte sofort mit den willkürlichen Festnahmen aufhören und mit der entwürdigenden Behandlung von Migrantinnen. Russland sollte keine Menschen festnehmen, wenn keine geeigneten Haftbedingungen garantiert sind, die den internationalen Standards entsprechen.
Gab es bisher Abschiebungen von dem provisorischen Lager?
Ja, es gab schon einige Abschiebungen. Aber es sind immer noch über 500 Menschen in dem Lager.
Möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Was jetzt in Moskau mit den Migrantinnen passiert, ist Teil des allgemein ansteigenden scharfen Durchgreifens. Das begann, als Putin wieder in den Kreml kam und zum dritten Mal russischer Präsident wurde. Ein scharfes Vorgehen gegenüber der Zivilgesellschaft, gegenüber unabhängigen Aktivistinnen und Nichtregierungsorganisationen, gegen LGBT-Aktivistinnen, ihre Unterstützerinnen und LGBT selbst und jetzt gegen die Migrantinnen. Bestimmte Gruppen in der Gesellschaft sollen zu Feindinnen gemacht werden. So will der Kreml, dass sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
That's how the Kremlin wants them to be perceived by the public.
Das war Tanja Lukshina, die Vizedirektorin des Büros vom Human Rights Watch in Moskau. Und im Interview ging es um die Zeltlager unter freiem Himmel für Migrantinnen. Und ihr könnt euch das englische Originalinterview auch noch anhören, und zwar auf www.rdl.de, und dort findet ihr auch unsere anderen Beiträge.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.